Der Predigtext steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, und ich lese die Verse 22 und 23. Da siehst du, dass der Glaube nur zusammen mit seinen Werken wirksam war und aus den Werken der Glaube erst vollendet wurde. Und dass das Schriftwort erfüllt wurde, das sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Liebe Gemeinde, tun und lassen habe ich das Thema der Predigt genannt. Tun und lassen bestimmt unser tägliches Leben. Es sind jene fundamentalen Entscheidungen, die wir in der Regel undramatisch und unzählige Male am Tag treffen. Dieses tun wir, jenes lassen wir und entscheiden uns ständig neu. Die Notwendigkeit zwingt uns, denn niemand kann alles tun. Alles, was möglich wäre, noch nicht einmal alles, was nötig wäre, auch nicht alles, was schön wäre, wenn man es täte, und auch nicht alles, was gut wäre, zu tun, gut und hilfreich für uns Menschen. Man kann auch nicht alles tun, was man gerne täte, es sei denn, man würde sehr wenig gerne tun. Niemand kann und soll alles lassen. Alles lassen, das wäre Resignation, Krankheit, Apathie. Das wäre Depression. Das wäre das Ende des Lebens. So gestaltet sich Leben aus einem ständigen Ja und Nein, einem Tun und Lassen. Was aber sollen wir tun und was sollten wir besser lassen? Gibt es Maßstäbe für diese Entscheidungen? Aber gewiss. Es ist die Frucht unserer Erziehung, die Frucht des Gelehrtwerdens und des Gelehrtwordenseins und des ständigen Lernens, das sich widerspiegelt in dem, was wir tun und was wir lassen. Manchmal kommt uns der Schmerz zu Hilfe, etwas zu lassen, weil es halt weh tut, sei es nur eine Körperhaltung. Und manchmal kommt uns der Schmerz zu Hilfe, etwas zu tun, weil nur dadurch, dass wir etwas unternehmen, wir von ihm frei werden. Körperliche Schmerzen, Krankwerden und Alter. Dies zu tun, jenes zu lassen, begleitet uns durchs Leben. Manchmal zwingen uns Umstände, Lebensverhältnisse und berufliche Zusammenhänge ein Muster auf, was es zu tun und was es zu lassen gibt. Mit der Zeit wissen wir es, wie es läuft. Der ist ein weiser Mensch, der weiß, was er zu tun und was er zu lassen hat. Ein berufener Mensch Gottes strebt nach dieser Weisheit. Und wer sich ernsthaft und gewissenhaft auf diesen Weg macht, entdeckt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Weisheit zu gewinnen und in ihr zu leben. Nicht umsonst forschen die Menschen seit Jahrtausenden, wie wir gehört haben, in der Tiefe der Erde. Und heute kann man sagen, in der Weite des Kosmos. Warum forschen wir dort, suchen wir dort? Wir suchen Weisheit und finden sie dort nicht. Die christliche Kirche hat sich seit fast 2000 Jahren darum bemüht, auf diese Fragen Antwort zu finden und dem Gewissen der Menschen Maßstäbe aufzuerlegen für ihr Tun und Lassen. Sie hat uns gelehrt, dass wir vor Gott nach unserem Tun und Lassen beurteilt werden und nicht nach unserem Möchten und Wollen. So hat die christliche Kirche mit gewaltiger Autorität und gelegentlich mit gewalttätiger Autorität eine Kultur erschaffen. Sie hat die Gesetzgebung beeinflusst und das Gewissen der Menschen festgelegt, auch unseres. Wir sind geprägt von dieser Kultur in dem, was wir finden, man soll es tun und was wir finden, man soll es lassen. Abgesehen von den täglichen Kleinigkeiten, die wir selbst entscheiden. Die christliche Kirche ist damit eine der großen Religionen der Welt geworden, die Geschichte macht und den Lauf der Welt wesentlich mitbestimmt. Bei näherem Zusehen aber entdeckt man, dass neben und mitten in dieser gewaltigen Leistung, eine Kultur zu schaffen, ein christliches Abendland zu schaffen, Industrienationen zu schaffen, das hängt alles eng zusammen, unsägliches Leid entstanden ist und eine Verelendung der Herzen entstanden ist, im Blick auf sich selbst und in den Beziehungen zueinander. Eine Gespaltenheit zieht sich durch das Leben, zieht sich durch die Person des Einzelnen im Blick auf das, was es zu tun und zu lassen gilt. Die Frage, was soll ich tun, was soll ich lassen, ist nicht mehr eine Frage königlicher Würde und Freiheit. Dass ich morgens aufstehen darf und sagen darf, was will ich tun? Was will ich lassen? Königliche Würde, ich Mensch, darf entscheiden. Die Frage, was muss ich tun? Was muss ich lassen? Ist besetzt von Skrupel, Verwirrung und Angst. Was, wenn das, was ich mache, falsch ist? Wenn wir nicht das Richtige tun und das Falsche lassen, dann gehen wir tatsächlich unter. Wir zerstören die Welt und uns selbst. Was also sollen wir tun? Was gilt es zu lassen? An der Gesetzgebung zu den Umweltfragen in unserer Zeit wird es deutlich, wie auch in vielen, vielen anderen Fragen des Lebens, man ist sich einig im Ziel. Wir sollen das Gute tun und das Böse lassen. Oh, ist das einfach. Aber sobald es konkret wird, dann gehen die Meinungen auseinander. Wir sind uns einig, es muss etwas geschehen und was geschieht, muss das Richtige sein. Und es muss ganz sicher wirken und es muss alle betreffen, sonst wirkt es nicht. Aber wenn es ums konkrete Tun geht, dann lassen wir uns verstricken in ein hoffnungsloses Dilemma. Das ist unsere menschliche Wirklichkeit. Es ist fast wie zur Zeit des Turmbaus zu Babel. Man versteht sich nicht mehr. Man hat sich ein gewaltiges Werk vorgenommen, aber im Konkreten läuft man auseinander. Das betrifft auch Fragen der Erziehung. Das spiegelt sich wieder in Elternhäusern, in den Gesprächen miteinander. Was soll man tun? Was soll man lassen? Paulus hat das Dilemma schon gekannt, als er sagte, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Und dann hat er gesagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus. Der Weg aus dem Dilemma ist die Weisheit Gottes. Und zwar die Weisheit Gottes in und durch Jesus Christus. Das bedeutet, diese rettende Weisheit gibt es nicht mehr kollektiv. Nicht das Volk Israel war fähig, Hüter dieses Schatzes göttlicher Weisheit zu sein und sie der Welt zugänglich zu machen. Nicht die christliche Kirche war in der Lage und ist in der Lage, den Schatz göttlicher Weisheit zu bewahren und ihn der Welt zugänglich zu machen. In Jesus Christus bedeutet, dass wir auf den Weg des einzelnen Menschen verwiesen sind. Du suchst sie und findest sie, oder es gibt sie nicht in dieser Welt. Weisheit Gottes in Jesus Christus suchen heißt, von Person zu Person, und keiner kann es an meiner Stelle tun. Die Weisheit Gottes in Jesus Christus suchen heißt, sich dem Wort Jesu stellen, komm, folge du mir nach. Aber Herr, was wird aus diesem? Was geht's dich an? Du, komm und folge mir nach. Und das heißt, suche die Weisheit Gottes in Jesus Christus. Sie erscheint aber, diese Weisheit Gottes in Jesus Christus, im Angesicht des gesellschaftlichen Denkens als Torheit. Und das macht es für einen berufenen Menschen Gottes nicht leicht. Denn er selbst lebt nicht nur in dieser Gesellschaft und ist so mit ihrem Denken ausgesetzt. Er ist selbst Teil dieser Gesellschaft und dieses Denken lebt auch in ihm. In ihm. Und so bringt es ihn in Konflikt. Die Suche nach der Weisheit Gottes bringt ihn notwendigerweise in Konflikt mit dem Denken der Gesellschaft. Und wer von uns könnte es sich leisten, auf das Denken der Gesellschaft zu verzichten? Selbst wenn wir irgendwo in Kanada eine Farm fänden, wo wir mit ein paar Vertrauten so leben könnten, wie wir denken, das sei die Weisheit Gottes. Die Weltgeschichte holt uns ein. Selbst wenn wir halbwegs auswandern könnten auf einen anderen Stern, die Weltgeschichte holt uns ein. Das Denken der Welt holt uns ein. Wir müssen uns ihm stellen. Und nun kann die Frage ja auch nicht lauten, wie können wir das Denken der Weltgeschichte abschaffen? Wie können wir das weltliche Denken abschaffen? Wie können wir die gesellschaftlichen Maßstäbe und ihre Logik abschaffen? Die Frage muss wohl lauten, wie kann ich als ein berufener Mensch die Weisheit Gottes finden und entscheide mich in der Welt, in der ich lebe, mit meinem Leben für die Weisheit Gottes und suche dann den Weg in dieser Welt als ein Mensch, in dem die Weisheit Gottes wohnt. Kann man der Weisheit Gottes aber trauen? Wer hat den Mut und die Kraft zu sagen, In meinem Innern formt sich eine Einsicht. Und ich entdecke, ja, das ist Weisheit Gottes. Aber ich komme mir vielleicht für eine Weile damit ein bisschen alleine vor. Oder an dem Ort, an dem ich lebe, alleine vor. Oder wenn ich in die Zeitung schaue, dann finde ich das dort nicht wieder. Und wenn ich Radio höre oder Fernsehen sehe, finde ich diese Weisheit dort nicht wieder. Dann frage ich mich, kann man dieser Weisheit trauen? Oder hat die Gesellschaft vielleicht doch recht? Und Gesellschaft heißt Kultur und heißt Religion und heißt Christentum gleichzeitig. Kann ich dem trauen? Wer bestätigt mich? Wer hilft mir herauszufinden, ob die Weisheit, die ich gefunden habe oder entdeckt habe, wirklich Gottes Weisheit ist und man ihr trauen kann? Aus solchem Misstrauen heraus ist es wirklich nicht einfach, die Weisheit Gottes zu erkennen, zu finden im eigenen Leben, im Leben anderer und im Lauf der Welt. Es ist nicht von ungefähr, dass die Zahl von Menschen und Gruppen in unserer Zeit und Gesellschaft ins schier Unermessliche zu wachsen scheint, Menschen und Gruppen, die vorgeben, es zu wissen. Und es sind nicht nur die politischen Gruppen, es sind insbesondere die religiösen, die Offenbarungen haben, neue Erkenntnisse, neue Schau für die Welt. Und die, wie sie sagen, sie unmittelbar von Gott haben, unmittelbar aus dem Geist, unmittelbare Eingebung aus der himmlischen Welt. Der an der Bibel verwirrte Mensch greift noch so gern nach einem Wort, das direkt vom Himmel zu kommen scheint, weil er es in sich selbst nicht findet. So glaubt er denen, die behaupten, es zu haben. Von Abraham heißt es, er glaubte Gott. Und es wurde ihm zum Heil. Und das Wort als Gerechtigkeit angerechnet klingt furchtbar kaufmännisch, ist aber in seinem Sinn, Wortsinn, gar nicht kaufmännisch gemeint. Gemeint ist, dass Abraham Gott vertraute und dieses Vertrauen sich zu seinem Heil auswirkte. Und nicht nur zu seinem. Und dann heißt es, er wurde ein Freund Gottes genannt. Das ist deine Berufung, mein Freund, meine Schwester. Mein Bruder, deine Berufung ist es, ein Freund Gottes zu werden. Dein Leben soll nicht bestimmt werden durch Zwänge. Du sollst ihn nicht suchen widerwillen. Du sollst nicht Weisheit suchen nach dem Motto, auch das noch dazu, zu all meinen Kursen, zu all meinen Belastungen, Familie, Beruf. Du bist befähigt, Gott zu glauben und ein Freund Gottes zu werden. Ich darf das mit Gewissheit sagen, da die Bibel uns berichtet, der Heilige Geist sei ausgegossen über alles Fleisch, also ist der Mensch, jeder Mensch, von einer verheißungsvollen Nähe Gottes umgeben. Und zwar von einer personalen Nähe Gottes. Und zwar von einem liebevollen Werben Gottes um deinen Glauben, um dein Vertrauen. Worin? zu ihm. Abraham hat sich auf einen langen Weg gemacht und er war allein. Allein in seinem Glauben. Er konnte sich nicht einmal auf seine Verwandtschaft verlassen. Lot, den er mitgenommen hat, seine Neffen wurden ihm zum großen Problem. Auch seine Frau wurde ihm zum Problem. Die wunderbare Sarah. Dass sie ihm zum Problem wurde, hat Gott nicht daran hindern lassen, dass sie den Sohn der Verheißung geboren hat. Das sollte uns ermutigen. Wenn wir das Gefühl haben, wir seien einem anderen zum Problem geworden, dann möchten wir ja am liebsten aus dem Leben scheiden, nicht? Also wer möchte dem anderen zum Problem werden? Hab Mut. Und wenn du einem zum Problem geworden bist, dann denk an Sarah. Sie hat den Sohn der Verheißung geboren. Sie hat sich fast kaputt gelacht, als sie hörte, was sie tun sollte und was da werden sollte. Aber es ist doch geworden. Da ist etwas geschehen von Gott in ihrem Leben. Von Abraham heißt es, er sei ein Freund Gottes genannt worden. Folge der Spur der Gottesmenschen, wenn du Weisheit Gottes suchst. Suche nicht Weisheit im Sinne von Wissen. Und jetzt meine ich nicht naturwissenschaftliches Wissen, das sich jeder junge Mensch aneignen muss. Und jeder Mensch, der in dieser Gesellschaft bestehen will, braucht eine Fähigkeit, diese Gesellschaft zu verstehen und in ihren Kategorien zu denken. Nur langsam dämmert ja manchen, dass es zum Leben nicht ausreicht. Dass eine Matura, eine Reife, noch lange nicht bedeutet, dass ein Mensch erwachsen geworden ist. Und dass er eine vollgültige Lebenserfüllung gefunden hat. Es bedeutet, dass es gilt, Weisheit zu suchen, auch im Alter. Aber die Weisheit in Jesus Christus bedeutet, suche ihn und traue ihm in dir. Im Heiligen Geist wohnt er in dir. Es heißt ein Kapitel später in diesem Jakobusbrief mit folgendem Satz: Wer also Freund der Welt sein will, der erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, wisst ihr nicht, dass mit Eifer Gott wacht über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Gott wacht mit Eifer über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Lasst euch von der Schärfe der biblischen Sprache nicht erschrecken. Erkennt die Gnade und die Liebe, die darin wohnt, dass Gott ringt um den Geist, der in euch wohnt, dass er euch bewusst werde, dass er in euch wohnt. Denn er ist es, der bezeugt, dass ihr Gottes Kinder seid. Sonst könnt ihr euch das tausendmal vergeblich einreden und glaubt es doch nicht. Es sei denn, der Geist selbst bezeugt es euren Herzen. Wie aber soll er es bezeugen, wenn der Mensch im Nichtwissen von Tun und Lassen, in der Verwirrung seines Lebens, geprägt vom Denken der Gesellschaft und der Zeit, sich wieder an andere Menschen hängt, wieder seine Autorität verschenkt, an irgendjemanden, an irgendeinen Lehrer, an irgendeinen Prediger, an irgendein Buch, an irgendeine Offenbarung. Es geht nicht darum, ob das richtig oder falsch ist, was andere Menschen sagen, denken und glauben. Es geht um die Frage, was du mit der Autorität machst, die er dir anvertraut hat. Und mit dieser königlichen Würde entscheiden zu dürfen. In dem Blick auf das, was du tust und was du lässt. Wenn Gott eifersüchtig über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, wacht, dann bedeutet das, dass er diese innere Autorität in uns stärken will. Und das geht auch durch Ängste, geht durch Unsicherheiten, Ungewissheiten, geht durch Wagen und Vertrauen und Erkennen, dass Gott gut ist. Das hat Abraham erfahren. Auch Abraham hat sich geirrt. Er ist durchs verheißene Land gezogen und hat es nicht gemerkt. Er hat sich wenigstens noch ein Grabmal dort gekauft. Und dann ist er weitergezogen bis Ägypten, ist über Grenzen gegangen, die nicht gemeint waren, hätte dabei fast seine Frau verloren, ist wieder umgekehrt und hat schließlich die Heimat gefunden und ist dort begraben worden. Worauf kam es an? Auf den Weg kam es an. Und denn auf dem Weg hat er das Vertrauen zu Gott gewonnen. Er ist durch Prüfungen gegangen, durch Spannungen gegangen, durch Zweifel gegangen, aber er hat gelernt, in den Erfahrungen mit Gott zu trauen und nicht der religiösen Umwelt und jeweiligen Gesellschaft, der er ausgesetzt war. Liebe Gemeinde, es ist nicht möglich, unsere Gesellschaft und die Religion, in der wir aufgewachsen sind, als Hort des Willens Gottes zu bezeichnen. Sie ist eine irrende und eine verlorene Gesellschaft. Und die Religion auch. Es sei denn, in deinem Herzen entsteht ein Vertrauen zu Gott und du lernst, dem Heiligen Geist zu trauen und dein Freund Gottes zu werden, um so deine Bestimmung zu erfüllen. Nun wirst du fragen, ja und dann, bin ich ganz allein? Andere werden sagen, das führt in die Vereinzelung. Dann wird jeder seinen Gottesdienst zu Hause alleine feiern. Vielleicht. Aber ich glaube es nicht. Denn Freunde Gottes werden die Freunde Gottes erkennen. Und sie werden sich mit Freude und Würde mit ihnen verbinden. Nicht ausliefern. Sie werden nicht ihre Autorität wieder verschenken, sondern sie werden sich als Freunde Gottes verbinden und so zueinander stehen und so vor ihm stehen und nicht übereinander verfügen und es für den anderen wieder besser wissen wollen, sondern sie werden die Autorität des Geistes in deinem Herzen ermutigen, stärken, auch wenn es gelegentlich wehtut. Auch wenn es gelegentlich Schmerzen verursacht. Freunde, das in der Gemeinschaft mit Freunden Gottes, das ist nicht nur eitel Wonne. Freund Gottes sein und sich mit Freunden Gottes verbinden, das bedeutet nicht, in einem Gottesdienst jedes Mal zu schweben, sondern das bedeutet, miteinander einen Weg zu gehen. Und miteinander nur darum, weil man ihn selber geht. Das ist die Quelle unserer Gemeinschaft. Sieh, dass Gott über dem Geist in deinem Herzen wacht, eifersüchtig wacht, ist Ausdruck seiner Liebe. Und es ist seine Gnade, die es dir möglich macht, ein Freund Gottes zu werden. Nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen in ihn wirst du erfahren, was du tun und was du lassen sollst. Geh das Wagnis ein und sei ein Freund Gottes. Amen. Jesus, der du der Christus bist, Sohn des Vaters, du hast deine Jünger Freunde genannt und ihnen gesagt, dass sie Freunde seien, weil sie tun, was du ihnen sagst. Herr, warum haben wir so viel Angst vor deinen Weisungen? Warum glauben wir immer wieder, deine Gebote seien schwer? Warum fühlen wir immer wieder die Last der Geschichte, der Kultur, der Religion in uns und trauen so wenig deinem lebendigen Wort in uns? Öffnet es uns doch die Geheimnisse der Heiligen Schrift und weck in uns ein Feuer und eine Liebe zu deinem Wort. Werden wir doch durch dein lebendiges Wort befreit, auch von Zwängen, oder gewinnen die Kraft, ihnen zu begegnen und sie zu verweisen auf ihren Platz, da sie nicht mehr länger über uns herrschen, uns zwingen und uns das Leben rauben. Herr, warum misstraut unser Herz immer dir? Und glaubt, du und deine Gebote würden uns ums Leben bringen? Und wir müssten uns davon mogeln und uns irgendwo verborgen die Freiheiten stehlen, sie uns nehmen, statt zu erkennen, dass du uns in der Freiheit und mit der Freiheit würdigst und unsere Person durch den Geist wachsen und reifen lässt, dass wir der Freiheit auch gewachsen sind. Und den Gaben, die du uns anvertraut hast, und der Welt, in die hinein du uns berufen hast, und der Gesellschaft, deren Teil wir sind. Öffne uns durch den Heiligen Geist das Vertrauen in dich, Herr, dass Liebe in uns werde. Und wir entdecken die Geheimnisse deiner Weisheit im täglichen Leben. Gelenkt und gestärkt durch deinen Geist, der die innere Autorität in uns aufrichtet, wenn wir geknickt sind und wo wir uns verloren und preisgegeben erfahren in dieser Welt, wir zurückfinden zu dem Bewusstsein durch deinen Geist und sein Zeugnis, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Wunderbar ist dein Wort, voll ewiger Weisheit. Die Welt ist aus ihm gemacht und eine neue Schöpfung aus ihm hat begonnen, auch in uns.